Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind beim Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Paul Schubert und auch heute behandeln wir wieder drei verschiedene Themen. Wir beginnen mit einem politischen Kommentar über die bundesweite Etablierung des 2G-Standards. Danach sprechen wir mit Birgit Kill, die für das Amt der Vizepräsidentin des DFV kandidiert. Zum Abschluss recherchieren wir über das Dauerstreitthema Kompetenzverteilung im Katastrophenschutz. Der heutige Podcast wird unterstützt von Alcatel Lucent Enterprise, dem europäischen Hersteller von Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen. Bei der digitalen Transformation der Verwaltung und im öffentlichen Dienst möchte Alcatel Lucent Enterprise auch Sie unterstützen. Wenn Sie also einen kompetenten Partner suchen zu Themen wie digitale Verwaltung und Bürgerkommunikation, dem Online-Zugangsgesetz oder auch zu Förderprogrammen wie dem Digitalpakt Schule, kommen Sie doch gerne direkt auf die Experten von Alcatel Lucent Enterprise zu und fragen Sie zum Beispiel nach deren leistungsstarken WLAN-Lösung Stellar oder deren DSGVO-konformen Kommunikationsplattform Rainbow. Einfach eine E-Mail schreiben an enterprise.solutions@al-enterprise.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage al-enterprise.com. Was gibt es nicht alles für Strategien zur Eindämmung der Corona-Pandemie? 3G, 3G Plus oder doch 2G? Im Bund und in den Ländern ist man diesbezüglich noch zwiegespalten. Unser Redakteur Tim Rothaus ist das nicht, wie er im folgenden Kommentar erklärt.
Wenn wir die Corona-Pandemie besiegen oder zumindest unter Kontrolle bringen wollen, dann führt über kurz oder lang kein Weg an einer flächendeckenden 2G-Regelung vorbei. Unsere Gesellschaft kann nicht länger auf Standby gestellt werden und warten, bis sich das Problem irgendwann in Wohlgefallen auflöst. Es ist verständlich, dass viele Menschen die neuen Impfstoffe mit Misstrauen beäugen und sich eine genaue Untersuchung etwaiger Nebenwirkungen wünschen. Wir sind jetzt jedoch schon im zweiten Pandemiejahr und die Covid-19-Impfstoffe gehören zu den meist erforschten Impfstoffen der Menschheitsgeschichte und sind für jeden hierzulande verfügbar. Durch die hohe Zahl der Geimpften sind schon jetzt fast alle Impfnebenwirkungen bekannt. Führende Virologen und Ärzte der ganzen Welt empfehlen, sich impfen zu lassen und warnen vor Folgen für ungeimpfte Menschen. Von wissenschaftlicher Seite steht fest, dass das Risiko von Nebenwirkungen durch den Impfstoff um einiges geringer ist als das Risiko eines schwerwiegenden Corona-Verlaufs. Viele werden nun sagen, dass eine Impfung eine persönliche Entscheidung sei, welche jeder für sich selbst treffen müsse, ohne Zwang und ohne Angst vor Repressalien. Es ist jedoch Aufgabe des Staates, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen. Dazu gehören generell Menschen mit komprimierten Immunsystemen und jene, die sich aus anderen gesundheitlichen und medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Es kann nicht sein, dass eine Minderheit in der Bevölkerung, welche sich nicht impfen lassen möchte, die Mehrheit der Gesellschaft in Geiselhaft nimmt. Mit einer flächendeckenden 2G-Regelung würde der Staat den Weg zu einem normalen gesellschaftlichen Leben öffnen und so weiteren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Schaden von der Gesellschaft abwenden. Zuletzt bleibt zu sagen, dass die Impfung weiterhin eine persönliche Entscheidung bleiben sollte. Jedoch muss der Staat hier regulierend eingreifen. Durch eine flächendeckende 2G-Regelung würde den Ungeimpften eine Motivation gegeben werden, sich impfen zu lassen. Jene, die sich der Freiheit bedienen, sich nicht impfen zu lassen, sollten sich jedoch im Klaren sein, dass ihre Freiheit nicht die Freiheit anderer Menschen einschränken darf. Die Entscheidung ist also recht einfach. Impfen lassen und am öffentlichen Leben teilhaben oder nicht impfen lassen und sich selbst isolieren.
Birgit Kill ist seit 2018 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Essen und seit dem gleichen Jahr auch Koordinatorin des Projekts Frauen in der Feuerwehr beim VDF NRW. Nun kandidiert sie für die Wahl zur Vizepräsidentin des Deutschen Feuerwehrverbands. Im Interview mit unserem Kollegen Bennett Clavon erklärt sie, welche Ziele sie als Vizepräsidentin verfolgen möchte und mit welchen Reformen sie den DFV medial wieder in ein besseres Licht rücken will.
Guten Tag, Frau Kill. Sie kandidieren für das Vizepräsidentenamt beim DFV. Können Sie einmal kurz Ihren Werdegang in der Feuerwehr und im VDF NRW skizzieren?
Ja, das mache ich sehr gerne. Können wir erstmal mit der Feuerwehr starten. Ich bin, nennt man sogenannte Quereinsteigerin. Ich bin 2014, sagen wir mal, durch einen Zufall. Zu der Zeit habe ich noch in einem Klinikum gearbeitet als OP-Schwester. Und dort musste eine Werkfeuerwehr eingerichtet werden, weil die Hauptamtlichen einfach von der Innenstadt zu lange gebraucht haben. Und dort hat man dann aufgerufen, ja, jeder möge sich melden, ob mit oder ohne Ausbildung. Das habe ich dann getan und ja, so entstand letztlich die Liebe zur Feuerwehr. Dann ging es weiter mit den Ausbildungen, Atemschutzgeräteträgerin, Funk, was wir alles gemacht haben und Führerscheine und was alles so dazugehört. Dann bin ich auch in meinem Wohnort in die Feuerwehr gegangen. Da habe ich allerdings ein wenig erst überlegt, weil die Hürde, sagen wir mal, nicht ganz so einfach ist, also da reinzugehen, obwohl ich wurde dann wirklich mit offenen Händen empfangen. Dann war ich da auch noch Mitglied, auch in einer Informations- und Kommunikationsgruppe. Ich habe dann später die Jugendfeuerwehr geleitet, habe mich in der Brandschutzerziehung für kleine Kinder engagiert, sowohl innerhalb der Klinik, es gab einen klinikeigenen Kindergarten, auch für die Kinder, die noch erst anderthalb oder zwei sind. Wir haben das einfach spielerisch aufgezogen. Ja, das ist dann so der Anfang, sagen wir mal, meiner Feuerwehrwurzeln in Hessen. Danach bin ich ja, wir sind vor 3,5 Jahren, bin ich dann mit meinem Mann, der aus beruflichen Gründen gewechselt ist, mit nach Essen gegangen, in den schönen Ruhrpott, wo wir jetzt unsere zweite Heimat gefunden haben. Dort bin ich natürlich, weil ja mit Feuerwehr Leib und Seele, bin ich in die Freiwillige Feuerwehr der Feuerwehr Essen in Werdenheithausen. Ja, und da bin ich aktiv. Ich fahre alle Autos, die es da gibt, vom HLF, LF, Rüstwagen, was wir so alles haben, Boot. Ich bin Drehleitermaschinistin und ja, freue mich über jeden Einsatz, fühle mich wohl. Ich engagiere mich in der Feuerwehr Essen auch noch in der Kreisausbildung. Es ist da eigentlich eine Stadtausbildung, um zur Ausbildung zu bekommen. Und auch bei uns in der eigenen Feuerwehr bin ich auch im Ausbildungsteam. Ja, das ist so ein bisschen der Werdegang, was die Feuerwehr betrifft. Und darüber bin ich dann in den Verband der Feuerwehren gekommen. Habe da die Projektkoordination übernommen. Was heißt übernommen? Gestartet. Also es gab Fördergelder aus dem Innenministerium. Dort hat man dann eine engagierte Feuerwehrfrau gesucht, die das möglicherweise auf die Beine stellen kann. Es sollten Netzwerke gegründet werden. Ja, und ein Netzwerk ist eben das, was ich gegründet habe. Das ist Netzwerk Florentine NRW. Dort möchte ich informieren, kommunizieren und das, was wir alles machen. Das war der Start in 2018. Ja, mittlerweile befinden wir uns jetzt in 2021. Es hat sich ganz viel bewegt. Wir machen ganz viele Dinge von Online-Fortbildung. Wir haben ein Fachforum, habe ich veranstaltet. Wir hatten letzte Woche ein riesiges, bis dahin eine einmalige Veranstaltung in Paderborn. Technische Hilfeleistung ausschließlich für Feuerwehrfrauen, 150 Frauen samstags, über 150 Frauen sonntags, 600 Workshop-Plätze. Von der Pferderettung bis LKW, Basic, Autoschneiden und so weiter haben wir alles angeboten. Ja, ist mega angekommen. Ja, das sind die ganzen Sachen, die so laufen. Und es läuft natürlich noch viel mehr. Wir treffen uns zum Beispiel, ich hatte es dabei, jeden 27. eines Monats, um uns online zu treffen, uns auszutauschen, zu informieren, um die Transparenz aus dem Netzwerk nach draußen zu bringen. Und die nicht können an den Daten, die bekommen das natürlich alles als Protokolle in den Netzwerkverteiler.
Vielen Dank. Ja, was ist Ihre Motivation für Ihre Kandidatur um das Amt der Vizepräsidentin beim DFV?
Naja, die Motivation ist, mein Hauptthema ist ja die Frauen in der Feuerwehr, die Frauen zu stärken in den Feuerwehren, viele Frauen noch dazu zu gewinnen und damit natürlich hintenrum das Ehrenamt zu stärken.
Was sind Ihre Ziele da genau, wenn Sie Vizepräsidentin werden würden?
Also meine Ziele jetzt waren und werden auch noch weiterhin sein, das habe ich auch schon in meinen ersten Vorträgen so gesagt, mein Ziel ist, es sind 25% Frauen. Das ist eine Hürde, da sind wir noch weit weg von. Und was halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist die Vereinbarkeit der Familie und des Ehrenamtes in der Freiwilligen Feuerwehr.
Der DFV befand sich ja jetzt in letzter Zeit in sehr unruhigen Fahrwassern. Was muss sich aber Ihrer Meinung nach ändern im DFV?
Ich würde sagen, dass ich als Außenstehende natürlich kann ich mich ja zu internen Angelegenheiten eigentlich gar nicht gut äußern. Ich würde sagen und ich bin überzeugt, dass neue Köpfe positive Impuls bringen könnten. Mhm.
Durch die internen Quälereien gab es viel Kritik von der Basis. Stichwort auf Twitter war dann immer Hashtag nicht mein DFV. Wie kann das Vertrauen zurückgewonnen werden?
Ich glaube, dass das Vertrauen, was zurückgewonnen werden muss, nur dadurch geschieht, dass wir Transparenz haben, wir müssen Verlässlichkeit und, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen einen konstruktiven Blick in die Zukunft haben. Und ich denke, mit diesen Eigenschaften möchte ich mich persönlich in die zukünftige Entwicklung des Deutschen Feuerwehrfreundes einbringen.
Dann vielen Dank für das Gespräch, Frau Kill.
Sehr gerne.
Das war Birgit Kill im Gespräch mit Bennett Klavon. Wo sollen die Kompetenzen liegen, im Bund oder im Land? Zumindest für den Katastrophenschutz ist diese Frage weiterhin ungeklärt. Vor allem nach der Flutkatastrophe im Juli werden die Argumente pro Bund wieder lauter und lauter. Welche Rolle dabei die aktuellen Sondierungspartner FDP und Grüne spielen, erklärt uns jetzt Tanja Clement.
Wie viel Bund darf es denn sein? Und ist eine strikte Trennung im Katastrophenschutz von Bund und Ländern zielführend? Diese Fragen stehen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dann wieder nach der Flutkatastrophe im Juli immer wieder an der Tagesordnung. Ob es bald mehr Bundeskompetenzen im Katastrophenschutz gibt, das entscheidet sich wohl gegen Ende des Jahres. Während im Sondierungspapier der drei verhandelnden Parteien aus SPD, Grünen und FDP kein Wort über den Katastrophenschutz verloren wurde, machten sich im Vorlauf zur Bundestagswahl vor allem FDP und Grüne für eine Verschiebung der Kompetenzen im Katastrophenschutz zugunsten des Bundes stark. Häufig war die Rede von einer Zentralstellenfunktion beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem BBK. Dass diese Zentralstelle kommen wird, hält der BBK-Chef Armin Schuster jedoch für sehr unwahrscheinlich. Er erklärte auf dem Fachkongress Katastrophenvorsorge des Deutschen Roten Kreuzes zudem, dass er seine Behörde sowieso eher als Leitbehörde im Katastrophenschutz und nicht als Führungsbehörde sehen möchte. Ein Nachbessern im Bereich der Gefahrenabwehr hält Schuster trotzdem für geboten. Die strikte Trennung von Zivilschutz und Katastrophenschutz sei nicht mehr zeitgemäß. Der Aufbau des Kompetenzzentrums beim BBK stellt dabei einen ersten Schritt in Richtung Auflösung der Grenzen dar. Dass Schuster mit dem Vorstoß der Auflösung der Grenzen auf verschiedene Reaktionen trifft, liegt in der Sache selbst. Der DRK-Generalsekretär Christian Reuter hält zwar eine dezentrale Bewältigung von Krisen und die föderale Struktur für zielführend, aber er sieht bei Großschadenslagen die Gefahr der Überforderung der örtlichen Stellen. In diesen Fällen ist die strikte Trennung von Bund und Ländern sowie Zivil- und Katastrophenschutz reif für das Museum. Der Katastrophenschutz müsse reformiert werden, erklärt der Rotkreuzler. Aber die föderalen Grundsätze müssten gewahrt bleiben. Wie dies konkret funktionieren kann und soll, kann noch nicht abschließend geklärt werden, denn die Hürden sind groß. Zum einen ist diese Trennung immer noch im Grundgesetz festgelegt. Um dieses zu ändern, bräuchte es eine größere Mehrheit im Bundestag, als die mögliche Ampelkoalition hätte. Des Weiteren wird der Widerstand aus den Ländern immens sein. Diese reagieren geradezu allergisch auf Veränderungen, die zu ihren Ungunsten ausfallen, obwohl sie in der Sache vielleicht zustimmen. Besonders Vertreter aus Bayern oder Niedersachsen wehrten sich in der Vergangenheit gegen eine Kompetenzenverschiebung. Fraglich ist außerdem, ob eine völlige Neuorganisation oder nur eine Verbesserung von Schnittstellen sinnvoller ist. Wie auch immer eine Reform des Katastrophenschutzes aussieht, beziehungsweise ob überhaupt eine in Angriff genommen wird, das entscheidet sich erst Anfang Dezember, wenn ein Koalitionsvertrag vorliegt, und dann noch einmal Ende Dezember, wenn es den ersten Haushaltsentwurf gibt. Davon geht zumindest Schuster aus. Aber an der Reform hängt auch ein Preisschild. Selbst die jetzt schon angestoßenen Maßnahmen im Zuge der Neuausrichtung des BBK, wie das Anlegen von zivilen Reserven oder das Etablieren eines zweiten Akademiestandorts, seien nicht zu finanzieren. Es brauche wesentlich mehr Geld. Generalsekretär Reuter hält eine Verdreifachung der Mittel für den Bevölkerungsschutz für notwendig. Wenigstens bei diesem Vorschlag gibt es bisher keinen Widerstand aus Berlin, so erzählt zumindest Reuter. Aber jetzt heißt es erst einmal abwarten. Bis Dezember.
Und schon sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Wir bedanken uns, dass Sie eingeschaltet haben und hören uns dann in der kommenden Woche zum nächsten Public Sector Insider wieder. Bis dahin und eine schöne Woche.